Ja, die Montage tun gut, wobei heute tun sie nicht ganz so gut. Der heutige Montag, der 10. August, weil es immer noch so warm ist. Und ich glaube, wir leiden alle unter der Hitze. Auch Sergei Lochthofen, den ich jetzt zum Espresso-Plausch begrüßen möchte. Hallo, Herr Lochthofen.
Hallo, ich grüße zurück. Wir werden noch weinen im Herbst, wenn die schönen Zeiten vorbei sind und es schön warm ist. Aber Sie haben natürlich eine andere Beziehung zu diesen ganzen. Sie sind ja in der Pflege selbst und hatten gestern Dienst. Ich kann mir vorstellen, bei der Hitze, die Leute, Corona noch dazu, wie ist es da im Augenblick, die Stimmung?
Also Gott sei Dank, man muss echt ein Lob an die älteren Leute machen, die alle sehr vernünftig sind, also Jalousien runter, die nicht das Haus verlassen, teilweise können sie das Haus auch nicht verlassen, aber teilweise können sie schon noch. Die sind extrem vernünftig, muss ich es wirklich lobend mal erwähnen.
Wunderbar.
Und ich bin Gott sei Dank gut durchgekommen, aber Sie sprechen es an, es war einer der schwierigsten Dienste aufgrund der Wetterbedingungen. Ich muss natürlich zurückfragen, Sie sind auch gut durchs Wochenende gekommen.
Ja, ja, ich höre nur immer mal die dringende medizinische Hilfe irgendwo in der Ferne, rufen. Und da denke ich mir, mein Gott, bei der Hitze, irgendjemand hat es wieder erwischt. Hoffentlich kommen die noch rechtzeitig. Aber trotzdem sage ich jetzt mal, es ist natürlich schön für das Land, dass irgendwie die Sache ruhig ist. Und solange wir uns alle nicht in Timmendorf am Strand treffen und gegenseitig anhusten, geht's ja einigermaßen noch.
Mal sehen, was da noch kommt, ob da die Vernunft wirklich die Oberhand behält. Wir beginnen mit einem sehr ernsten, sehr schwierigen Thema, wo jetzt schon klar ist, das wird immer wieder in den Jahresrückblicken auftauchen, dieses Ereignis, nämlich die große Explosion von Ammoniumnitrat in Beirut in Libanon, bei der aktueller Stand 158 Menschen ums Leben gekommen sind und 6000 Verletzte hat es gegeben. Das war das Ereignis und man merkt regelrecht, Herr Lochthofen, es ist nicht nur das Ereignis, es hat jetzt richtig auch politische Konsequenzen, Stichwort Proteste und Ministerrücktritte.
Ach ja, Ministerrücktritte in Libanon, das ist nichts, wenn Sie das über die Jahre verfolgen, was uns beunruhigen sollte. Also die Vorgeschichte ist für mich schon wieder sehr typisch. Es ist ein irgendwindiger russischer Händler, der die Chemikalien nach Mosambik verschiffen wollte und das ist ja nur in Beirut gelandet. Schlamperei und alles, was damit zusammenhängt, Spekulanten.
Die lagen ja wirklich jahrelang dort, um das nochmal zu sagen. Ja. Also die lagen ja ganz lange schon dort. Also
ja, ja, die haben kein Geld gehabt, um die Passage durch den Suezkanal zu bezahlen. Und da wird das in so ein Land abgeworfen. Man weiß ja nicht, was für Schmiergelder da gezahlt werden. Das ist halt in Levantien so. Also insofern sage ich mal, die Menschen, es ist nicht nur der Libanon, in der ganzen Region, in diesen Ländern leben unter sehr, sehr extrem gefährlichen Bedingungen, sodass wir einfach nur ahnen können an diesem tragischen Ereignis, was da alles möglich ist, denn dass das so offen gelagert wird und höchstwahrscheinlich bei Schweißarbeiten oder wie auch immer in die Luft gegangen. Jetzt haben sie ein paar Hafenarbeiter erwischt, die werden es bestimmt gewesen sein, die da dran schuld sind. Das zeigt einfach die Verkommenheit dieser Gesellschaft. Und ich kann mich wirklich an den Libanon erinnern, das hieß früher die Schweiz des Nahen Ostens, das heißt eine blühende Region, bis dann die einzelnen Gruppen, Hisbollah, also im Auftrag des Iran, dann die anderen, genauso die sunnitischen Clans, aber auch die christlichen, das alles unter sich aufteilten und jetzt sage ich mal eine Handvoll Leute das Land aussaugen. Das ist etwas, was bei so einer Katastrophe natürlich mitdiskutiert wird. Im Augenblick geht es jetzt darum aufzuräumen. Macron hat vollkommen recht, er hat auch gut gemacht, diese Initiative. Aber ob das reicht und vor allem, dass das Geld nicht irgendwo versickert wieder und auf irgendwelchen Schweizer Bankenkonten landet, das wird das Thema sein. Ob es dazu reicht, diese schwere Situation auch politisch zu reinigen, ich bin mir da immer nicht sicher. Im Gegenteil, ich bin da skeptisch. Wenn Sie sehen, wie hochgerüstet die Hisbollah in diesem Land sitzt, da können Sie nichts dran vorbei machen. Das heißt, Sie können keine vernünftigen Leute an die Stelle der Regierung setzen, weil natürlich diese Militärs zwar Terror und schießen können, aber nicht Land verwalten. Insofern sage ich jetzt mal, ich bin da skeptisch. Hoffentlich kann man wenigstens, Sie haben ganz vergessen, die eine Zahl, 300.000 Menschen, die ja Haus verloren haben oder deren Häuser zerstört sind, denen zu helfen, halbwegs wieder normal zu leben, wird schwer genug sein. Und Sie denken mal dran, es ist über 1 Million Flüchtlinge in diesem Land, das heißt also aus Syrien. Das heißt also, wenn das nicht schnell auf die Beine kommt, das Ganze, setzen die sich auch in Bewegung. Also Europa hat gute Gründe, da zu helfen.
Gut, dass Sie die Zahl auch nochmal genannt haben, die obdachlos geworden sind, ist ja einmal Erfurt und einmal Jena, um sich mal die Dimension klar zu machen. Wie viele Menschen da gerade ohne ein Dach über den Kopf leben müssen. Ich fand nur interessant, deswegen habe ich es eingangs so gesagt, dass so ein äußerstes Ereignis dann zu solchen politischen Konsequenzen führt, dass jetzt der Premier angekündigt hat, Neuwahlen zu machen. Die nächsten Wahlen werden wohl erst 2022. Aber Sie sagen, das ist sozusagen auch nur Window Dressing, wie der Amerikaner es nennen würde.
Ja, es ist ist natürlich so, dass es gibt protestierende, zornige Menschen. Man muss sehen, dass es nicht die Männer allein sein dürfen, weil die machen Unsinn und sorgen dafür, dass es Schießereien gibt und Auseinandersetzungen. Das ist dort schnell passiert, dass da auch ein Blutbad stattfindet und am Ende, sage ich mal, die Zahl der Toten beim diesen Katastrophe dann noch die geringere ist. Leider, sage ich es mal, gibt es zu wenig Leute, die in der Lage sind, tatsächlich das neu zu organisieren, das neu zu machen. Manchmal entsteht aus der Sache etwas Vernünftiges. Aber wenn wir uns den ganzen arabischen Frühling ansehen, was im Einzelnen daraus geworden ist, also es gibt doch zu wenig Potenzial, um vernünftige Dinge zu machen. Und sie neigen dann immer wieder zu einer gewissen Form der Despotie oder wie in Ägypten oder eben halt wie in Libyen dann zu einem absoluten Chaos und Unregierbarkeit. Das heißt also, der Grat ist ziemlich schmal, auf den wir da uns bewegen.
Despotie ist ein gutes Stichwort, weil es ist so ein bisschen die Stunde der Diktatoren. Putin verlängert sich selber, haben wir als Thema gehabt. Und jetzt
sollte man den Chinesen erwähnen. Der hat als allererster sich hingestellt vom Partei, vom Nationalkongress da absegnen lassen. Der hat das ganz still gemacht, ohne jegliche Diskussion, hat auch der Westen nicht protestiert. Das heißt, der hat das vorgegeben und Putin hat das natürlich sehnsüchtig angeschaut. Und Donald Trump schaut natürlich auch darüber, wie gut die Jungs das machen.
Ja, das ist so altes kommunistisches Vorbild im Grunde. Passt auch ganz gut jetzt die Wahl in Weißrussland eigentlich dazu. Die Staatsmedien berichten von einem fulminanten Sieg des Amtsinhabers Lukaschenko, Alexander Lukaschenko. Er soll wohl laut Prognosen 79% erreicht haben. Wie sicher sind diese Zahlen? Weil hier gibt es auch schon wieder erste Proteste.
Die Proteste sind natürlich berechtigt. Das ist gefälscht, die Wahl. Aber wir sollten uns auch keine Illusion hingeben. Proteste gibt es im Großen und Ganzen nur in den paar Städten, die es in Weißrussland gibt, natürlich in Minsk, in der Hauptstadt. Es gibt eine Intelligenzschicht, die ist sehr dünn, die ist natürlich empört über die Art und Weise, wie man abgeschnitten ist von Europa, wie man regiert wird. Denken Sie an diesen Auftritt von diesem Lukaschenko während der Corona-Krise, wo er Eishockey spielte. Können Sie hier irgendwo eine Corona sehen? Ich nicht, sonst würde ich Sie gleich mit dem Schläger da kaputt schlagen. Und so. Also primitiver geht's nicht. Aber ich warne davor zu glauben, dass wenn morgen die Wahlen unter unseren Standards, also europäischen Standards stattfinden würden, dass dann nicht Lukaschenko gewinnt, weil auf dem Lande viele Leute einfach Angst haben, die schauen nach in die Ukraine, schauen, was da aus den Dingen geworden ist, schauen, dass da Krieg ist mit Russland, schauen natürlich auch, dass Russland keine Interesse hat an einem blühenden Gegenmodell in Belarus. Das heißt, an dieser Stelle würde ich vor Illusionen warten, selbst wenn die Wahlen nicht gefälscht werden, würde der über 50% kriegen. Aber das reicht für einen Diktator natürlich nicht. Der muss unbedingt ganz sicher seine 80% haben, weil das natürlich eine Ehrerbietung der ganzen Mittelschicht des Apparates ist. Und nur an dieser Stelle kann er sagen, also ich bin ein ganz toller Mann und ich werde weiterhin gewählt. Wenn er 50 kriegt, ist natürlich der Zweifel da und beim nächsten Mal gibt's weniger. Insofern, die Tichanowskaja ist erstmal ein sehr interessanter Fall, eine sehr gebildete, gut aussehende und offensichtlich nicht zum Extremismus neigende junge Frau setzt sich an die Spitze dieser Entwicklung. Da ist Hoffnung natürlich. Aber wie gesagt, wir haben ja auch in Deutschland ein Stadt-Land-Gefälle. Das heißt, auf dem Lande ist man konservativer, ist man viel mehr interessiert daran, die Verhältnisse zu zementieren. Und in Belarusland ist viel Land.
Aber es klingt so, wie Sie es alles beschreiben, so man wird da nicht so schnell das wieder auch mal ändern können. Das wird sind so fest, diese Strukturen. Das klingt, wenn wir es mit Libanon jetzt eben mal vergleichen, so die Amerikaner haben immer diesen harten Ausdruck der gescheiterten Staaten, als ob das für Libanon und für Weißrussland gilt, so nach dem Motto, das wird in den nächsten 50 Jahren nicht mehr richtig demokratisch.
Nein, das dürfen Sie noch mal eine Abstufung doch nicht übersehen. Also ein Failing State ist Libyen oder Somalia. Libanon funktioniert natürlich durch die Clans, die da sich bereichern und den Rest sozusagen gerade noch ein bisschen Luft zum Atmen lassen. Das heißt, da lässt sich eher natürlich noch ansetzen, wenngleich diese drei Gruppierungen, vor allem religiös organisiert, das heißt die Schiiten, Sunniten und die christlichen Milizen, dass die, sage ich mal, das unter sich aufgeteilt haben und Leute, die vor allem mit Waffengewalt an der Macht sind, die sind keine guten Verwalter und sind keine guten Organisatoren. Das heißt also, da gibt es Schwierigkeiten. Aber es lässt sich noch machen, sage ich mal. Das ist in Libyen viel schwerer und ich muss jetzt sagen, wenn wir von Weißrussland ausgehen, wir könnten ja ein leuchtendes Beispiel in der Ukraine haben. Haben wir nicht über die vielen Jahre, weil es einfach sich nicht weiterentwickelt, weil Nationalisten auf der einen Seite auf die Regierung sehr starken Einfluss haben, auf der anderen Seite Russland sehr stark mitspielt. Für Putin ist Belarusland eh kein Land, sage ich mal in dem Sinne. Er streitet das ja selbst bei der Ukraine ab. Das seien alles nur russische Gebiete, die sich sozusagen auf dummen Wegen, Umwegen begeben. Also er will die schon heimholen, aber hat natürlich kein Interesse, dass dort irgendwelche, sag ich mal, revolutionären Situationen entstehen. Insofern lässt es auch noch ein bisschen schleifen, das Ganze. Also da ist Belarusland mit einem langsamen, vermutlich Schritt für Schritt gehenden Wandel durchaus noch interessant, aber ich sehe ihn noch nicht, wenngleich die Gegenkandidatin schon spannend ist an dieser Stelle. Also erstmalig haben die jemanden, wo man sagt, ja okay, wenn der sie jetzt nicht sofort wieder einsperrt oder sie nicht ins Exil gehen muss, da könnte was wachsen.
Wir schauen mal nach Sassnitz, nach Rügen und nicht nur wegen der vielen Urlauber, die wahrscheinlich jetzt gerade dort sind, sondern wegen einer Geschichte. US-Senatoren haben dort die Hafenbetreiber von Sassnitz angeschrieben, doch sich an den Sanktionen gegen die Ostsee-Pipeline zu beteiligen, sonst gäbe es ihrerseits wiederum Sanktionen. Sowas, wie würden Sie das werten, ist das Erpressung?
Das ist selbstverständlich, ist es Erpressung, ist auch in der großen Politik nicht ganz ungewöhnlich, aber in dieser direkten, brutalen Art, wie es im Augenblick aus Amerika rüberkommt, ist es natürlich für die Deutschen schockierend, weil es immer noch den Eindruck erweckt, die amerikanischen Streitkräfte, die hier stehen, sind immer noch die Besatzungsmacht und nicht andersrum. Das heißt Partner, Freund und was auch immer da so lyrisch erzählt wird. Nein, ich finde der Umstand, dass der Bürgermeister von Sassnitz vielleicht nicht mehr nach Amerika fahren kann, den könnte man alle noch verkraften. Aber die Art und Weise, wie hier brutalste eigene Wirtschaftspolitik betrieben wird, denn die Senatoren stammen ja alle aus Gegenden, wo es Fracking-Gas gemacht wird, eine sehr teure, umweltschädliche Variante. Jetzt ist die Frage, wie reagiert man darauf? Es gibt bei uns viele Stimmen, die sagen, Auge um Auge. Nun sage ich mal, das Auge der Amerikaner ist deutlich größer als das der Deutschen. Das heißt, wir kriegen schon ein paar Kloppen drauf, bevor wir überhaupt was treffen können. Deutschland ist sehr stark auf den amerikanischen Markt fixiert als Exportnation und die sind immer in der Lage, auch bei den Autos sofort wieder zu drehen. Das heißt also, ihr so uns, dann kriegt ihr erstmal richtig eine dran.
Also was heißt das jetzt, kleinen beigeben oder was heißt das jetzt in der Konsequenz dann? Also kleinen beigeben oder?
Nein. Die Deutschen tun ja so, als ob sie schlecht hören auf dem Ohr und weitermachen. Und Sassnitz, ob die nun, sage ich mal, gesperrt sind, nicht gesperrt sind, das muss man dann im Einzelnen sehen, auch im europäischen Kontext, ob sowas überhaupt durchsetzbar ist. Das heißt natürlich, dass wenn Konten gesperrt werden, wie auch immer, kein Handel über diese Hafen getrieben werden darf, wenn Unternehmen, die dort etwas einschiffen oder von dort etwas bekommen. Für Skandinavien ist das ja eine wichtige Route hier, auch für Russland sehr stark wichtig. Da kann man schon natürlich, sagen wir, Ärger bekommen, aber ich glaube, ich warne davor, schnell zu reagieren. Sagen wir, die Chinesen passen ja auch sehr genau auf, wie sie auf amerikanischen Druck reagieren. Sie könnten ja auf die TikTok-Geschichte ganz einfach antworten, sagen, wir bestellen keine Boeing mehr. Damit ist eine Riesenindustrie in Amerika tot, weil die Chinesen ein großer Markt sind, wo sie das verkaufen. Aber das machen sie natürlich nicht, weil sie nicht interessiert sind, dass die anderen noch einmal eins draufsetzen. Und so ist es in Deutschland auch. Es fordern ja Leute, die Merkel soll sich hinstellen und denen drei antworten. Erstens, drei Senatoren sind für den deutschen Kanzlerin oder für den deutschen Kanzler kein Gegenpol. Das heißt, da ist entscheidend, was der Kongress macht und was der Präsident macht. Trotzdem muss man das beobachten, die Art und Weise der Auseinandersetzung wird immer brutaler und rauer und man muss sehen, wo der Schaden für uns größer ist. Und ich glaube, im Augenblick ist es so, vor diesem Hintergrund zu überreagieren ist falsch, weil die Amerikaner erhöhen sofort an anderer Stelle die Zölle, zum Beispiel für die Autos, was uns sehr, sehr stark treffen könnte. Also insofern Ruhe bewahren und erstmal damit rechnen, vielleicht ändert sich doch noch was im Herbst, was ich noch nicht so sehe ohne weiteres.
Sie sprechen die US-Wahlen an. Läuft es aber so ein bisschen bei der Geschichte darauf hinaus, dass wir uns irgendwann mal also als Land entscheiden müssen, ob wir mehr Richtung Osten schauen, Russland, China oder eben Richtung USA und dass wir da nicht zerrieben werden?
Nein, ich glaube, Amerika kann diesen unsinnigen Kurs ja nicht ewig durchhalten. Natürlich ist da vieles zerschlagen und kaputt hinterher. Aber ich glaube, es gibt ja doch auch in diesem Land vernünftige Kräfte. Wir schauen uns das mal an. Also wie gesagt, ich habe den Trump noch nicht abgeschrieben, weil viele denken, der muss jetzt die nächste Wahl verlieren. Das ist noch nicht sicher. Gut wäre es natürlich, wenn er sie verliert. Man muss dann auch sehen, ob er überhaupt das akzeptiert. Das heißt also, wie Putin oder Xi oder die anderen, die sagen, das gibt es gar nicht. Man kann mich ja gar nicht abwählen. Ich bin so gut. Ich bin ein, was sagt er, ein stabiles Genie, hat er von sich selbst gesagt. Das heißt, an dieser Stelle haben wir einen sehr, sehr komplizierten und schwierigen Partner, wie wir es in der Geschichte noch nicht hatten. Natürlich leben wir sehr stark von dem amerikanischen Frieden in dieser Welt. Das heißt, wir profitieren im Windschatten der Amerikaner mit unserer starken Exportwirtschaft von den klaren Verhältnissen bis jetzt. Die sind jetzt durcheinander gemischt. Wir müssen darauf achten, dass sie nicht weiter verschlechtert werden. Und es gibt nur einen Weg, den ich immer wieder auch an dieser Stelle predige, Europa stärken. Wir müssen zu einer gemeinsamen Wirtschaftspolitik, zu einer gemeinsamen Finanzpolitik kommen, vor allem zu einer gemeinsamen Außenpolitik. Dann sind wir nicht mehr erpressbar. Jeder Einzelne von uns ist erpressbar. Das sieht man in diesem Fall auch wieder sehr schön. Insofern Vereinigte Staaten von Europa.
Sagt der Europäer Sergei Lochthofen. Gucken wir mal, Wahlen war jetzt ein gutes Stichwort. Wir haben ja nächstes Jahr auch Bundestagswahlen. Das gilt immer so ein bisschen in Vergessenheit. Und die Frage ist so ein bisschen, ja, wer wird eigentlich Kandidat von CDU-Seite, aber auch von SPD-Seite?
Das ist ein schönes Problem, ja.
Ja, also Kevin Kühnert wird bestimmt nicht der SPD-Kanzlerkandidat, aber interessant, dass er die Weichen sozusagen für sich stellt für die Zukunft. Er gibt den JUSU-Vorsitz ein Jahr früher ab jetzt, um einen Wahlkreis dann zu bekommen und direkt in den Bundestag bestenfalls einzuziehen. Wie ist das zu bewerten? Wird hier ein junger Mann, plant er langfristig, dass er weiß, okay, wenn nicht nächstes Jahr, dann in 5 Jahren spiele ich noch eine größere Rolle?
Ja, ein bisschen erinnert mich an die Andrea Nahles, die ja auch schon als JUSU-Vorsitzende mehr oder weniger Kurs genommen hatte auf den Parteivorsitz als erste Frau, da vorne dran stehen wollte, leider dann, sagen wir, die Nerven verloren hat und natürlich eine ganze Reihe Auftritte hatte, die waren auch nicht doll. Aber, jetzt sage ich mal, der Mann spielt ja schon jetzt eine weit größere Rolle, als Sie es in Ihrer Zusammenfassung gemacht haben, denn die Tatsache, dass Olaf Scholz nicht Parteivorsitzender geworden ist, sondern zwei andere, hat auch der Kühnert mit auf seiner Rechnung. Das heißt, der Mann ist ja auch noch im Gespräch, sag ich mal, wenn es darum geht, zu entscheiden, wer wird denn nun die SPD in den Wahlkampf führen. Ist es der Olaf Scholz, der eher konservativ in der Mitte ist, der nicht so sehr nach links schaut, den Seeheimer Kreis, dem Konservativen, eher zuzurechnen ist als anderen Gruppierungen in der SPD. Also ich würde mal sagen, das bleibt noch spannend an jeder Stelle. Und insofern plant natürlich ein junger Mann seine Karriere. Für mich ist immer die Frage, der hat, glaube ich, gar nichts gelernt oder abgeschlossen. Das ist interessant, dass man gleich mit Politik sich sozusagen beschäftigt, um uns zu erklären, wie die Welt aussieht. Aber das ist nun mal so, das müssen wir auch mal zur Kenntnis nehmen. Spannend ist, dass die SPD nun endlich eingesehen hat, nachdem es numerisch nicht reicht, dass sie auch mit der Linken zusammengehen kann. Weil natürlich die Extremforderung, die es auch in der Linken gibt, in dem Augenblick, wenn sie in die Regierungsverantwortung tritt, natürlich erstmal gestützt werden. Wir sehen das ja an dem rot-rot-grünen Projekt hier in Thüringen, das sicherlich eine Blaupause ist, auch für die Möglichkeit in Berlin. Und alle zusammen sind natürlich die Linken sauer, dass die Grünen heute in einer komfortablen Situation sind. In einem Jahr werden wir sehen, ob das dann noch trägt, dass sie sich aussuchen können, ob sie mit der CDU regieren oder vielleicht ein Rot-Rot-Grün machen. Das ist die spannendere Sache an dieser Stelle. Leider, sage ich mal, die SPD ist so weit geschrumpft, dass sie zwar gebraucht wird sicherlich für die eine oder andere Konstellation, aber nicht allein entscheiden kann.
Vom rot-rot-grünen Projekt zum rot-weißen Fußballprojekt in Erfurt. Wir wissen, Herr Lochthofen, Sie sind nicht der größte Fußballfan, aber muss noch mal erklären, Sie waren ja lange Zeit Chefredakteur der Thüringer Allgemeine und als damals Rot-Weiß im Jahr 2004 aufgestiegen ist, waren Sie an der Aktion mit beteiligt, wenn Sie nicht sogar die Idee hatten, diesen längsten Schal damit zu stricken.
Nicht nur den längsten Schal, wir machten ja ziemlich viel Klamauk, weil aus meiner Sicht die Spieler selbst waren von mittlerer Provenienz. Aber die Stimmung im Stadion ist immer wieder nicht unwesentlich und auf die normalen Thüringer und Erfurter Rot-Weiß-Fans ist kein Verlass. Da gibt es einen harten Kern, der das lieb meint und ernst meint. Da gibt es noch die Ultras, die dafür sorgen, dass man es nicht gut finden kann, was da passiert. Aber im großen Ganzen gemessen an der Region, der Größe der Region, ist das ein wirklich verschwindend kleiner Teil, der auch die Stimmung nicht erzeugen kann, damit eine Mannschaft im entscheidenden Augenblick, wenn sie mit 1-0 in Führung ist gegen Auerbach, damit sie eventuell nicht 5-1 verliert dann am Ende. Ja, Auerbach, ich Waren Sie mal in Auerbach?
Ich war noch nicht in Auerbach, aber...
Ja, ich war schon öfter in Auerbach, einfach im Vogtland, diesem Städtchen. Also das ist, was Verschnarchteres gibt es gar nicht, ja. Und die gewinnen gegen Erfurt.
Also aber sie sind auch höherklassig, muss man sagen. Herr Lochthofen, sie sind höherklassig, Auerbach. Das darf man nicht vergessen, weil Erfurt spielt ja aktuell Oberliga. Also ja, da darf man auch schon mal verlieren.
Ja gut, ich meine, wenn man das alles als tatsächlich Argumente gelten lässt, dann wird es sehr schwierig. Nein, ich glaube, es ist was anderes passiert. Wir haben es in den letzten 30 Jahren nach der Wende, nach dem Mauerfall, nicht verstanden, hier ein Klima zu schaffen, in dem tatsächlich vernünftige Leute sich mit Fußball beschäftigen und höchstwahrscheinlich das auch gut durchfinanziert ist. Das ist aber nicht nur eine Sache von großen Unternehmen, Konzernen, also wie bei Leverkusen oder irgendwo oder bei anderen oder Wolfsburg oder so etwas. Das ist die eine Variante oder wie in Leipzig, dass da ein Mäzen irgendwie sagt, das passt alles zusammen, da machen wir richtig Fußball draus. Das ist in Erfurt nicht zu erwarten, aber auch in Jena nicht zu erwarten. Aber dass wir so schlecht sind, also nicht nur Erfurt, sondern auch Jena, das hat viel auch damit zu tun mit dem Umfeld insgesamt. Schauen Sie nach Aue, wie diese Mannschaft sich aus der DDR-Zeit hier rüber gerettet hat und wie eine ganze Stadt damit lebt und es viele kleine sozusagen Beiträge sind, die letztlich dazu führen, dass da eine tolle Stimmung ist. Dies ist hier nicht geschafft worden. Und ich glaube, im Augenblick ist der Kontext auch nicht so, dass das machbar ist. Und insofern werden wir uns damit begnügen müssen, dass der Fußball in Thüringen nicht nur zweit und nicht dritt, sondern viert, fünft, sechstklassig ist. Das ist aber ein Problem nicht nur des Fußballs. Schauen Sie, wir sind vor 15 Jahren noch Weltmacht gewesen im Wintersport. Fast alles weg.
Ja, also hat man wahrscheinlich auch in Sachen, da kenne ich mich zu wenig aus, ehrlich gesagt, in Sachen Nachwuchs zu wenig getan? Also ist das der Schlüssel?
Nein, insgesamt. Man ruhte sich lange Zeit auf dem, was die DDR mit ihren speziellen Mitteln gemacht hatte, sehr stark aus. Es ist ja auch nicht zufällig, dass aus Thüringen heraus einer der größten Dopingskandale stattfindet. Ich will nur sagen, also da ist schon einiges noch an Erblast da gewesen, aber auch im positiven Sinne. Man hatte hier vieles konzentriert gemacht und sehr konzentriert gemacht und die Leute, die es dann organisieren mussten, waren zu leichtgewichtig. Das heißt, bei vielen Sportarten sind einfach nicht bissig genug die Leute gewesen zu sagen, wir behaupten uns in Europa, in Deutschland und in der Welt. Und insofern hat man das Ganze verspielt. Selbst beim Eisschnelllauf haben wir jetzt im Augenblick einen Versuch einer Renaissance, also die Gunda, die Pechstein, alle versuchen ja ein bisschen mitzuhelfen. Ich hoffe, es reicht. Ich hoffe, es erzeugt auch wieder mal Stimmung, dass man sagt, okay, wir schaffen das ja. Aber insgesamt die letzten 15 Jahre sind Niedergang.
Wir hören raus, dass Sergei Lochthofen Profi ist. Vom Fußball hat er uns weggelockt jetzt zum Wintersport. Ich höre also raus, das erste Oberligaspiel in Rudolstadt von Rot-Weiß. Das erste Oberligaspiel jetzt am Samstag gegen Rudolstadt auswärts werden Sie nicht groß verfolgen und anschauen.
Naja, Rudolstadt war früher mal eine Mannschaft, die hatte ja nichts mit Rot-Weiß zu tun gehabt. Das heißt, der Rot-Weiß spielt in einer ganz anderen Welt. Und das muss man erstmal hinkriegen, so weit zu sinken, ohne dass tatsächlich auch, sag ich mal, in dem erweiterten Fankreis Widerstand dagegen geleistet wird. Es ist nur ein Häufchen Leute, die versuchen, irgendetwas noch zu machen. Das ist zu wenig, um tatsächlich richtig Fußball spielen zu können.
Sagt Sergei Lochthofen über den FC Rot-Weiß Erfurt. Wir werden nächste Woche auch wieder zurückblicken. Ja.
Vielleicht nur ein Wort. Ich meine, der Umstand, dass im Thüringer Pokalfinale Jena gegen Menteroda steht, oder was, ja?
Ich weiß nicht, ich kann nur sagen, im Pokalfinale hat ja Erfurt auch oft gewonnen. Also insofern
den Landespokal geholt. Ja, haben sie sogar die Meisterschaft mal gewonnen in der DDR. Aber das ist wirklich sehr lange her. Also insofern sage ich jetzt mal nein. Ich will nur sagen, mich hätte im Finale Meuselwitz gegen Menteroda als Pokalfinale noch mehr begeistert, weil ich sagen würde, genau da steht der Thüringer Fußball. Ich muss mal sagen, ich hoffe, wir langweilen hier die Weimarer Zuhörer nicht zu sehr, weil da viele ja auch nach Jena schauen, aber leider sieht es da nicht viel besser aus.
Ja, der Thüringer Fußball in der Krise könnte man auch mal eine Sondersendung machen, ist kürzlich auch von der TA thematisiert worden. Müssen wir mal schauen, ob wir da vielleicht zusammenfinden. Vielen Dank erstmal bis hierhin, Sergei Lochthofen im Espresso-Plausch. Ich wünsche Ihnen natürlich eine gute Woche und gute Zeit.
Ich hoffe, dass die Hitze uns nicht ganz so plagt und wir uns dann erinnern können, wie schön der Sommer war. Alles klar, schöne Woche. Tschüss.
Tschüss.